Hallo nochmal von mir.
Ich bin Tobias, ich bin der vorhin in dem Video vorkam. Ich habe extra, und damit ihr mich wiedererkannt kennt, das gleiche Hemd angezogen. Ich wurde gerade schon gefragt, besitze ich nur ein Hemd? Ich glaube, ich besitze zwei. Hemden sind nicht so meine Sache, aber ich dachte, passt ja ganz gut. Ich bin Pastor in Ausbildung hier bei Erlebt in dieser Gemeindegründung. Das heißt, ich helfe hier mit, diese Gemeinde aufzubauen, und heute darf ich hier predigen über unsere Visionsreihe. Wohin soll es mit Erlebt gehen? Und ich finde das ein echt spannendes Thema. Manche von euch sind schon länger dabei, manche noch gar nicht so lange, manche sind heute zum ersten Mal da hier, und dann ist es ja vielleicht gar nicht schlecht, mal zu hören, ja, was ist das überhaupt für eine Gemeinde, was stellen die sich eigentlich vor? Und heute soll es, wie Christoph schon gesagt hat, so um den ersten Teil dieses Satzes, den er vorhin vorgelesen hat, gehen. Als Erlebt wollen wir einander helfen, Jesus konsequent nachzufolgen. Ich habe in meinem Leben erlebt, dass Zeiten, in denen ich mit anderen Christen unterwegs war, oft wirklich dazu geführt haben, dass ich Jesus konsequenter nachgefolgt bin. Dass ich gesagt habe, ja, ich habe Jesus gelernt, mehr zu lieben. Ich war neu begeistert für ihn. Ich habe zum Beispiel während meines Studiums, gab es zwei Pastoren in meiner Gemeinde, wo ich zu der Zeit war. Und diese zwei Pastoren, die hatten so ein Anliegen, mich weiterzubringen. Ich fand das sehr beeindruckend. Sie hatten viel zu tun, aber sie haben sich dauernd mit mir getroffen. Jetzt nicht jede Woche, manchmal war es so ein bisschen längere Zeit. Zeitabstand dazwischen, aber es war ihnen wichtig, mich weiterzubringen. Und wir haben uns getroffen, sie haben mir Fragen gestellt, sie haben mir was zum Lesen gegeben, sie haben gesagt, ja, an den Punkten, da sollst du mal drüber nachdenken, aber vor allem haben wir viel miteinander geredet über das Evangelium. Was ist überhaupt das Evangelium? Und ich war schon lange Christ, ich kenne Jesus, ich habe sogar zu dem Zeitpunkt ja Theologie angefangen zu studieren, also es war jetzt nicht alles neu für mich, aber in dieser Zeit mit diesen zwei Pastoren, die so viel Zeit in mich investiert haben, ich habe nochmal ganz neu erfahren, wer Jesus ist, was er für uns hat, wie groß und wie genial diese gute Nachricht von ihm ist. Und es hat mich echt weitergebracht und vor allem auch einfach an ihn zu sehen, dass man viel Spaß auch mit ihnen haben konnte, aber auch zu sehen, dass in ihrem Leben einfach diese Gnade und Liebe, die Jesus für sie hat, auch einfach zum Ausdruck gebracht wurde. Und es hat mich in meinem Glauben, in meiner Nachfolge von Jesus, wenn ich zurückdenke, echt total weitergebracht. Wenn ich das nicht gehabt hätte, ich weiß nicht, ich hätte vieles wahrscheinlich nicht so verstanden. Es gab eine andere Situation, da waren nicht zwei Leute, die irgendwie von außen gesagt haben, ja, komm Tobias, wir bringen dich jetzt weiter. Und es waren zwei Freunde von mir, und wir drei hatten alle das gleiche Problem, nämlich es gab Dinge in unserem Leben, auf die wir wirklich nicht stolz waren. Wir haben mit Sünden gekämpft, an manchen Punkten, wo wir gesagt haben, es gibt Bereiche in unserem Leben, die möchten wir am liebsten mit keinem teilen, und wir wissen, das ist echt nicht besonders toll. Und wir haben uns gesagt, weil wir es irgendwann satt hatten, immer wieder alleine zu sagen, ja Gott, ich will es jetzt anders machen, oder aber doch wieder zu erleben, man kriegt es nicht hin, haben wir uns gesagt, komm, wir treffen uns jetzt jede Woche, ein mutiger Entschluss. Wir haben es auch echt eine lange Zeit durchgehalten, aber wir haben gesagt, wir treffen uns jede Woche, und in dieser Zeit, wenn wir uns treffen, wollen wir uns wirklich Zeit nehmen, um miteinander wirklich ehrlich zu werden. Ich habe den beiden anderen erlaubt, habe mir gesagt, und die mir auch, stellt mir unbequeme Fragen. Stellt mir Fragen, die ich eigentlich, wo ich über Themen, die ich eigentlich nicht mit anderen reden will. Und ich habe ihnen die Erlaubnis gegeben, mich zu ermutigen, aber auch zu ermahnen. Und wir haben füreinander gebetet. Und ihr könnt mir vorstellen, anders als bei den Pastoren, das war cool, die haben mich weitergebracht. Diesen Schritt zu wagen, das war ganz am Anfang sehr schwer. Und es war auch immer wieder schwer. Wenn ich natürlich eine gute Woche hatte, es war alles super, konnte ich sagen, ja, hier, bei mir ist alles super, aber wir haben uns echt gesagt, wir wollen ehrlich sein, genau in den Momenten, wo es halt nicht so einfach ist. Aber im Rückblick an diese Zeit kann ich sagen, das war genial. Es hat mich super weitergebracht. Wir haben Dinge bewältigt, die ich wahrscheinlich sonst nie alleine geschafft hätte. Und es war super. Ich habe einfach gemerkt, wenn ich Jesus nachfolgen will, ich brauche andere Leute, mit denen ich das zusammen mache. Und vielleicht habt ihr schon mal ähnliche Erfahrungen in eurem Leben gemacht, Situationen, wo ihr mit anderen Christen irgendwie zusammen wart, vielleicht gab es mal eine Zeit, wenn ihr Christ seid und an Jesus glaubt, wo ihr gesagt habt, mit den Leuten, das war genial. Diese Zeit, wenn ich daran zurückdenke, an vielleicht den Hauskreis, die Gemeinde oder in meiner Zeit, das war super, das war eine absolute Hochzeit, wenn ich daran zurückdenke. Ich habe Jesus mehr geliebt, ich war begeistert, habe ihn erlebt, und ich habe es einfach genossen, mit anderen Christen irgendwie unterwegs zu sein. Ich weiß nicht, ob es euch so geht. Ich habe es von manchen anderen, ich habe mit Christoph und so gesprochen und ein paar anderen habe ich das gehört, dass viele, glaube ich, diese Erfahrung schon mal gemacht haben. Aber ich stelle bei mir selbst fest, vielleicht stellt ihr das Gleiche fest, das ist nichts, was automatisch passiert oder was irgendwie so ein Selbstläufer ist, dass man wirklich miteinander zusammen Jesus nachfolgt, konsequent und wirklich ernsthaft. Und ich merke das bei mir, dass es nicht irgendwie so automatisch ist, ja, ich möchte jetzt dauernd über die schwierigen Dinge in meinem Leben gerne mit anderen reden, auch wenn ich eigentlich weiß, das wird mich weiterbringen. Aber eher sage ich, nee, ich kriege das auch schon ganz gut alleine hin. Und ich glaube, das ist oft bei uns Christen der Fall. Jeder lebt so sein Leben als Christ für sich alleine. Jeder ist für sich selbst verantwortlich, was natürlich auch zu einem Teil stimmt. Aber dann muss auch jeder gucken, wie er selbst mit seinem Leben klarkommt. Man geht vielleicht sonntags in Gottesdienst, man trifft Leute und das ist schön. Und vielleicht redet man auch mal intensiver, dann in der Kleingruppe oder so, aber das war's. Vielleicht noch mal einmal unter der Woche. Aber warum ist das so, wenn viele von uns, und die vielleicht so nicht gemacht haben, damit ich euch aber sagen kann, dass es wirklich stimmt, warum ist es so, dass wir nicht wirklich gemeinsam Jesus so nachfolgen? Warum ist das so? Und ich habe mir diese Frage wirklich gestellt. Letzte Woche war die Einweihungsfeier von meiner Schwester, die haben ein Haus gebaut in Berlin. Nach langer, langer Zeit hat es endlich geklappt und es war viele Höhen und Tiefen. Das Grundstück war nicht erschlossen und so weiter. Wenn ihr es mal erfahren wollt, wie man ein Haus am besten nicht bauen sollte, dann was alles schief gehen kann, dann könnt ihr gerne auf mich zukommen. Auf jeden Fall war diese Einweihungsfeier und sie haben sich gefreut. Jetzt wollen wir mal feiern. Sie waren endlich im Haus mit allen möglichen zusammen, mit allen Freunden, allen Helfern. Wir wollten zusammen feiern. Es war ein super Tag, wir hatten super Zeit und irgendwann abends sind die Gäste gegangen. Und dann saßen wir noch als Familie auf der neuen Terrasse zusammen. Letzte Woche war ja auch richtig gutes Wetter und es war richtig schön. Und wir haben uns unterhalten und dann war auf einmal die Schwiegermutter von meiner Schwester, fing an, von ihren Erfahrungen mit dem Wort sie zu erzählen. Sie ist Amerikanerin, lebt jetzt schon lange in Deutschland und sie hat gesagt, dass es ihr immer wieder schwerfällt, wann siezt man, wann duzt man, wie geht das und so weiter, an welchen Fällen, wann macht man das. Und sie meinte, sie findet das Siezen nicht gut, man bräuchte das doch eigentlich gar nicht. Es würde nur so eine Distanz zwischen Leuten aufbauen. Ich diskutiere auch ganz gerne, habe mich direkt so in der Rolle gesehen, ich muss unsere gute deutsche Sprache verteidigen, habe Argumente gebracht, nee, aber sie, das drückt doch auch so einen Respekt aus. Und ich bin immer noch fest davon überzeugt, dass auch Siezen einen guten Teil hat. Wenn ich zur Bank gehe, dann freue ich mich, wenn der Bankangestellte mich siezt und ich ihm sieze. Wenn ich eine ältere Person sehe, dann will ich ihr auch den Respekt entgegenbringen, dann sieze ich ihr als erstes Mal. Und ich finde es immer noch gut. Aber sie sagte, was sie festgestellt hat oder warum sie sagt, dass sie Siezen nicht so gut findet. Einmal, weil sie schwierig findet, weil es im Englischen das nicht gibt. Aber was sie festgestellt hat, ist, sie hat viele Leute gefragt, ja, warum siezt man überhaupt? Und viele haben mir dann gesagt, ja, wir siezen, um dem anderen wirklich, so wie ich es gerade gesagt habe, Respekt entgegenzubringen. Aber was nach einer Zeit dann oft rauskam, hat sie gesagt, das war ihre Beobachtung, manchmal direkt, manche haben es direkt gesagt, andere kam es dann ja hintenrum raus, indirekt, man siezt nicht unbedingt, um dem anderen Respekt entgegenzubringen, sondern um den anderen auf Distanz zu halten. Zu sagen, ja, ich suche mir schön aus, wen ich nah an mein Leben ranlasse und wen nicht. Dass sie baut so eine schöne Mauer auf, hallo Herr Clement, schönen Tag noch. So, aber wenn ich duze, dann ist er viel näher an mich dran. Und ich will gar nicht, dass andere Person oder die andere Person mir näher kommt. Ich will nicht vertraut sein mit der Person. Ich will diese Person auf Distanz halten und mir schön aussuchen, wer das ist. Und ihre Beobachtung als Nichtdeutsche war, also es geht in vielen Fällen gar nicht um Respekt, sondern um dieses auf Distanz halten. Wir wollen andere Leute nicht in unser Leben wirklich ranlassen und zumindest nur die wir uns aussuchen. Ich bin kein Experte auf dem Immobilienmarkt. Ich bin froh, dass wir eine Wohnung gefunden haben. Aber so viel ich weiß, ich habe schon mal Mieten kaufen, Wohnen geguckt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Welche Wohnungen sind besonders teuer oder besonders begehrt? Welche Häuser? Es sind die Häuser, die möglichst weit weg von anderen Häusern sind. Immer noch schön zentral, aber weit weg. So mit schönen hohen Hecken, schönen Mauern. So dass ich schön meine Zeit, meine Privatsphäre allein habe. Dass mir keiner reingucken kann. Möglichst ich nur Gräser und Bäume sehe. Es wäre wunderschön. Und möglichst kein Nachbar die Möglichkeit hat, zu sehen, was in meinem Privatleben wirklich von sich geht. Und ich glaube, wir, egal ob wir Christ sind oder nicht Christ sind, wenn wir Deutsche sind, ich glaube, wir sind sehr von unserer Kultur geprägt. Mehr vielleicht, als wir uns das manchmal bewusst machen. Selbst wenn wir sagen, ich duze alle, mir ist in Umgangsform völlig egal. Ich glaube, dass ich andere Leute nicht unbedingt in mein Leben rankommen lassen will, so auf Distanz halten will, das ist Das ist etwas, was in uns irgendwie drin ist, wenn wir Deutsche sind. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ihr könnt mir nachher gerne widersprechen, wenn das bei euch ganz anders ist. Und ich glaube, das ist das Gleiche auch mit Religion, Spiritualität und Glauben. Das ist Privatsache. Es geht um mich und um Gott, wenn ich Christ bin. Und ich stelle das bei mir selbst auch fest, dass ich versuche, mein Leben, obwohl ich das gerade gesagt habe, dass ich positive Erfahrungen gemacht habe, dass ich mein Leben mit Gott, mit Jesus irgendwie alleine leben will. Ich gehe natürlich in den Gottesdienst, ist natürlich jetzt auch mein Job, aber ich bin auch vorher schon zum Gottesdienst gegangen. Ich gehe gerne in die Kleingruppe und ich treffe mich mit Christen. Aber mein Leben, das, was so wirklich tief in mir vorgeht, wo es wirklich vielleicht ein bisschen haarig wird, das möchte ich schön außen vor lassen. Ich denke, ich kriege das schon alleine hin, auch wenn ich wirklich darüber nachdenke, weiß, dass es oft nicht so der Fall ist. Und vielleicht denken wir das ja auch aus gutem Grund. Vielleicht haben wir ja die Erfahrung gemacht, dass, wenn ich mal Leute an mich rangelassen habe, das nicht dazu geführt hat, dass sie mich weitergebracht haben beim Glauben, sondern dass sie mein Vertrauen knallhart ausgenutzt haben und es gegen mich genutzt haben, anstatt für mich benutzt haben. Vielleicht haben wir diese negativen Erfahrungen gemacht und das führt auch nochmal dazu, dass wir eigentlich diese Leute, alle andere Leute auf Distanz halten. Und bei Gott, bei Jesus weiß ich, was ich habe. Ich weiß, ich kann ihm vertrauen, bei Christen weiß ich, ich kann ihm nicht vertrauen. Dem anderen Christen, Jesus ist mir zugewandt, er hat mich im Fokus, andere Christen sind egozentrisch. Bei Christen ist es so, sie setzen vielleicht eine schöne Freundlichkeit am Sonntagmorgen auf, aber dann unter der Woche interessieren sie sich wirklich nicht für mich. Und oft scheint es so, wenn man ganz ehrlich ist, ein paar Leute, die ich wirklich mag, vielleicht mal ausgenommen, scheint es doch leichter zu sein, Gott zu lieben, als andere Christen zu lieben. Und aus diesen Gründen lassen wir, glaube ich, manchmal Leute nicht an uns ran. Trotzdem haben wir uns als Erlebt gesagt, und wenn ihr Teil von Erlebt seid, dann wisst ihr das, dass uns das wichtig ist, dass wir gesagt haben, wir wollen einander helfen, Jesus nachzufolgen. Und ein Grund dafür, warum wir das wirklich sagen, ist, weil Jesus sagt, Nachfolge, wenn ihr so werden wollt wie ich, mir nachfolgen wollt, wenn ihr mir ähnlicher werden wollt, das ist Nachfolge. Was das ganz konkret heißt, da geht es nächste Woche drum, da dürft ihr gerne wiederkommen, da wird Christoph darüber predigen. Aber wenn ihr mir nachfolgen wollt, dann geht das nur in Gemeinschaft, so wie ich es am Anfang beschrieben habe. Wir brauchen andere, die uns weiterbringen, sonst funktioniert das nicht. Und wenn wir Jesus nachfolgen wollen, so wie es schon, wir wollen quasi ihm hinterherlaufen, dann bestimmt natürlich auch er, wie das aussieht. Und was ist das, was Jesus als größten Auftrag sozusagen zurückgelassen hat? Es ist sein Gebot, dass er gesagt hat, liebt einander, wie ich euch selbst geliebt habe. Und Liebe funktioniert nie allein. Ich kann nicht lieben ohne ein Gegenüber. Ich brauche ein Objekt für Liebe. Ich kann nicht einfach sagen, ich liebe. Also, ich kann es vielleicht sagen, aber es macht nicht viel Sinn. Sondern ich brauche jemanden, den ich liebe. Und es ist dann mehr als ein romantisches Gefühl. Liebe wird erst da wirklich zur Liebe, wo es ein Gegenüber hat. Und wirklich lieben tue ich erst dann, wenn sich die Liebe auch nicht nur in meinem Herzen ist, sondern ja, ich habe Liebe in meinem Herzen, sondern wenn es sich konkret ausdrückt, wenn ich das jemandem zeige, wenn es sich in Taten umgesetzt wird. Wenn ich zum Beispiel meine Frau, Renate, sitzt da hinten, wird meine Liebe nicht erfahren oder wird sie nie erfahren, wenn ich einfach nur sage, ja, ich habe sie in meinem Herzen, sondern sie wird sie erfahren, wenn sich meine Liebe in Taten zeigt, indem ich sie ihr helfe, sie unterstütze, ihr vergebe, das Beste für sie will, mich selbst zurücknehme, sie voranbringe, mich über sie freue, mit ihr leide, mit ihr lache, zu ihr stehe, mit ihr bete und für sie bete. Dann drückt sich meine Liebe aus, ganz praktisch. Man könnte wahrscheinlich noch einiges hinzufügen, was dazugehört. Und genauso ist es mit der Nachfolge von Jesus. Jesus sagt, dass wenn wir ihm nachfolgen wollen, wirklich verändert werden wollen, das, was wir vielleicht manchmal wollen. Wir sehen Punkte in unserem Leben, wo wir sagen, ja, ich möchte eigentlich Jesus mehr erleben. Ich möchte einfach begeistert von ihm sein. Ich möchte vielleicht auch an manchen Punkten manche Dinge, Sünde, vielleicht einfach mal loswerden. Dann brauchen wir andere Leute. Das geht nur mit konkreten anderen Menschen. Ich kann nicht abstrakt auch alle Menschen leben. Ich kann sagen, ich mag Gemeinde, ich mag Jesus. Wenn ich nicht ganz konkret die Person, die neben mir auf dem Stuhl sitzt, mit der ich in Kontakt bin, meine Familie, wirklich liebe. Und wenn wir uns die Geschichte von Paulus ansehen, was er für ein brennendes Herz für Gemeinde hat, dann sehen wir, dass bei ihm dauernd Beziehungen wirklich eine Rolle gespielt haben. Der Römerbrief zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr schon mal ganz gelesen habt, der endet mit einem Kapitel, wenn man darüber predigen muss, ist es nicht so spannend, weil er endet mit einem Kapitel, wo voller Namen, alles Namen aufgeschrieben wird. Namen und Namen und Namen. Und Paulus war anscheinend so vertraut mit einer großen Anzahl von Leuten dieser Gemeinde, die er noch nicht mal besucht hatte, dass er die alle erwähnt. Sie waren ihm so wichtig. Und es war ihm wirklich so wichtig, ja, dass er diese Namen da erwähnt hat. Und da, wo es konkrete Leute aber sind, da wird es schwierig. Wenn ich mir nämlich nicht aussuche, wen ich liebe, wenn es wirklich stimmt, dass wir einander lieben sollen, dann sind es nicht nur meine Freunde, die, mit denen ich sowieso gut auskomme, sondern es sind alle Leute hierbei erlebt. In der Gemeinde, die nicht so, vielleicht auch nicht so einfach in meinen Augen sind, mit denen ich Schwierigkeiten habe. Und auch Paulus hatte Schwierigkeiten mit anderen Christen. Es gibt zum Beispiel Geschichte, wo er sich mit Barnabas trennt, weil sie nicht mehr zusammenarbeiten konnten. Aber Paulus schreibt ein ganzes Kapitel über die Liebe und sagt, ja, ich weiß, ich muss es selbst lernen, was es wirklich heißt zu lieben. Aber uns hilft diese biblische Perspektive, wenn wir daran denken, was es bedeutet, einander zu lieben. Wir sollen nicht einfach mit der Realität, dass ja, wir sind alle liebenswert, wir mögen uns sowieso alle, nicht einfach drüber hinwegsehen, aber dieser Realität begegnen. Und dass es nicht einfach ist, das ist wirklich so. Es ist kein Selbstläufer, sich auf andere einzulassen. Aber die Bibel fordert uns heraus, eine andere Perspektive einzunehmen, die viel mehr bedeutungsvoll, aber gleichzeitig auch teurer ist. Die fängt nämlich damit an, wenn ich jetzt den Nächsten sehe hier in meiner Gemeinde, es beginnt nicht mit der Frage, gibt es irgendwas an dieser Person, das ich toll finde? Mit dieser Frage beginnt es nicht. Gibt es irgendwas, was ich toll an dieser Person finde? Das ist nicht die Frage, die biblische Liebe wirklich ausdrückt. Es kann sein, dass man das nicht bei einem anderen sieht. Vielleicht willst du eine Person sehen und jedes Mal, wenn du sie siehst, ich hoffe, dass das nicht hier der Fall ist, jedes Mal, wenn du sie siehst, denkst du, was der mir wieder erzählt, ich habe keinen Bock dazu zu hören. Er ist anstrengend, ich komme nicht mit ihm klar. Und es kann sein, du findest nichts, wenn du sie anguckst, was ich toll finde. Ich hoffe, dass es nach der Zeit, dass man sehen wird, es gibt vielleicht doch tolle Punkte, aber vielleicht ist es dem nicht so. Aber das ist auch nicht die Ausgangspunkt für Liebe, so wie sie die Bibel beschreibt. Liebe in der Bibel scheint weniger mit unserem instinktiven Gefühl für diese Person zu sein, sondern vielmehr mit dem Wunsch, dass dieser Person in Jesus Christus besser geht, dass es ihr gut geht. Und ich glaube, wenn wir uns diese Liste von Namen, die Paulus da im Römerbrief aufschreibt, angucken, dann ist es bestimmt auch nicht so, dass Paulus bei jedem gesagt hätte, yo, freitags abends, die lade ich ein zu einem Filmabend oder wir gehen abends nochmal nach der Arbeit auf einen Feierabendbier zusammen. Ich glaube nicht, dass das war, dass er mit jedem so dick war und dachte, das sind meine besten Freunde. Darum geht es gar nicht. Aber bei Paulus Liebe kommt zum Ausdruck durch seine Sehnsucht danach, dass alle Gläubige, die irgendwie in seinem Umfeld waren, in seinem Einflussbereich, wirklich sich im Glauben weiterentwickeln. Sein brennendes Herz für andere Christen war so ein natürlicher Ausdruck von seiner Liebe, die er für Jesus hatte. Und er freute sich, wenn sie Fortschritte im Glauben gemacht haben, und es hat ihn traurig gemacht, wenn sie Rückschritte gemacht haben. Und Liebe zwischen Christen ist nicht nur so eine gekünstelte Umarmung am Sonntagmorgen, wo ich sage, schön, dass du da bist, sondern es ist der grundlegende Wunsch, dass die Leute in meinem Umfeld, mit denen ich zu tun habe, wirklich Jesus immer mehr widerspiegeln. Und wir brauchen einander, um Jesus nachzufolgen, weil Nachfolge nur mit anderen funktioniert. Und wir wollen das einander so machen, also wie es Paulus auch gemacht hat. Aber was bedeutet das dann dem anderen, also wir brauchen einander, aber was bedeutet es denn den anderen, das ist ja ein Teil des Satzes, in der Nachfolge zu helfen? Und ich habe euch mal einen Text mitgebracht, der steht auch im Programmblatt oder vorne könnt ihr mitlesen, wenn ich nicht im Weg stehe. Aus dem Hebräerbrief, genau, da könnt ihr mitlesen. Hebräer 10, die Verse 24 bis 25. Ich lese sie einmal vor. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und das umso mehr, als wir jetzt, wie ihr selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Vor diesen Versen stehen die Verse, über die Manuel vor 2 Wochen gepredigt hat. Vielleicht erinnert ihr euch daran, wo er gesagt hat, wie genial es ist, Jesus mehr als du denkst, dass wir freien Zugang zu Gott haben. Wir können Gott begegnen, weil Jesus alles beiseite geräumt hat, was uns irgendwie von Gott trennt. Und wir haben eine riesen Hoffnung. Und das ist so die gute Nachricht, die hören wir gerne. Ja, wir können zu Gott kommen. Aber dann schreibt er direkt im nächsten Vers, das steht fest und daraus folgt, wir sind füreinander verantwortlich. Wir sind füreinander verantwortlich, wenn das wirklich stimmt. In anderen Übersetzungen steht das, dass wir aufeinander Acht geben sollen. Und das ist eigentlich genau das Gleiche. Wenn ich als Christ hier bin und sage, ich glaube wirklich daran, dass ich durch Jesus freien Zugang zu Gott habe und das ist super, dann soll ich auf andere Christen Acht geben. Das ist ein Riesenprivileg, dass ich weiß, andere Leute hier, die geben auf mein Leben Acht. Sie versuchen mich zu unterstützen, aber gleichzeitig auch eine Verantwortung, die ich habe. Und wie sieht das konkret aus? Das steht hier im ersten Satz. Wir sollen
Wir sollen uns gegenseitig dazu anspornen, wir wollen uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Wir sollen uns anspornen, wir sollen uns motivieren, weiterbringen. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal einen Marathon gelaufen ist. Ich werde es vielleicht irgendwann mal machen. aber ich habe schon einige Fußballspiele geguckt, war Fan und habe angefeuert und mache auch manchmal gerne Sport und habe es genossen, wenn andere Leute mich angefeuert haben. Aber stellt euch mal vor, ich weiß nicht, ist jemand von euch schon mal einen Marathon gelaufen hier oder einen Halbmarathon oder sowas? Ja, leider nicht. Aber stellt euch doch mal vor, wir sind alle im gleichen Boot, ihr wollt das nächstes Jahr machen. Und stellt euch vor, so ein Marathon ist ja ganz schön lang. Und so, ich glaube, irgendwann kriegt man nochmal so ein Tief und am Ende geht es wieder. Aber stellt euch vor, die letzten 5 Kilometer, ihr könnt gar nicht mehr. Ihr wisst, ich schaffe das nicht mehr, aber ich will das eigentlich schaffen. Ich will natürlich ins Ziel kommen. Ich bin jetzt so weit gekommen, jetzt aufzugeben, wer kann natürlich allen erzählen, ja, es war hart, aber ich will das jetzt auch aus Stolz jetzt einfach schaffen, zu Ende bringen. Wie cool wäre es dann, wenn dann ihr 10 Freunde hättet, die auf einmal dann einsteigen, die sind vorher nicht mitgelaufen, diese letzten 5 Kilometer, sie laufen an eurer Seite und sagen, Tobias, du schaffst das, komm, gib dir mal ein Glas Wasser und sagen, hier, guck mal, 35 Kilometer schon geschafft, den Rest schaffst du auch noch, das ist kein Problem. Das wäre doch genial, sich gegenseitig zu motivieren, anspornen. Und genauso sagt dieser Text es hier, in gewisser Weise, spornt euch an, nicht den Marathon zu laufen oder zum Ziel zu kommen, sondern spornt euch an, das heißt motiviert euch, gegenseitig euch Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Und wir sollen das nicht alleine machen, sondern wir sollen den anderen wirklich mitbringen. So, ich soll angespornt werden und ich gleichzeitig soll ich euch anspornen und motivieren. Und ich habe mich gefragt, wo passiert das in meinem Leben? Wie könnte das aussehen bei erlebt, bei uns hier in dieser Gemeinde, wenn wir das wirklich tun würden? Wie sähe es aus, wenn Jesus mit seiner großartigen, verschwenderischen Liebe für uns unser Herz so tief berührt, dass wir gar nicht anders können, als die anderen zu lieben und versuchen, sie wirklich in ihrer Nachfolge zu unterstützen? Und ich glaube, der erste Punkt, wo das beginnt, ist nicht hier sonntags im Gottesdienst, sondern erst zu Hause. Ist der erste Punkt, wo wir das leben können, ist in unseren Häusern, in unseren Familien. Und das Leben in der Familie ist oft so, glaube ich, der härteste Punkt, um das wirklich zu leben. Vielleicht habt ihr ganz andere Erfahrungen gemacht, dann ist das echt toll. Aber in Familie ist es ja oft so, dass Ehemänner, Ehefrauen, Eltern, Kinder, man kennt sich. Man hat sich aneinander gewöhnt, man kennt die Ecken und Kanten bereits, man hat sich vielleicht auch daran gewöhnt, dass man ein bisschen aneinander gerät. Man hat sich damit arrangiert und manchmal ist so zu Hause der letzte Punkt, wo man sagt, ja, hier möchte ich den anderen motivieren und anspornen, wirklich Jesus mehr nachzufolgen, wirklich diese Liebe zu leben. Aber wenn wir die Bibel ernst nehmen, dann ist die Familie für jeden Einzelnen von uns der Punkt, unsere erste Verantwortung, die wir haben, vor der Gemeinde noch. Und denkt doch drüber nach, wie wir als Ehemänner, Ehefrauen das leben können, vielleicht auch als Kinder. Wie wir einander helfen können, Jesus nachzufolgen. Und an dieser Stelle kann ich wahrscheinlich als ehesten die Ehemänner unter uns ansprechen und von Ehemann zu Ehemann reden. Ich ertappe mich oft, dass ich nach einem anstrengenden Tag denke, oh, jetzt möchte ich einfach nach Hause gehen und einfach nur entspannen und so sein, wie ich bin und die Fernbedienung in die Hand nehmen oder das Handy in die Hand nehmen oder Laptop und einfach mal nichts tun. Aber was ich eigentlich damit meine, ist, wenn ich sage, ich möchte so sein, wie ich bin, ich möchte entspannen, ich möchte mich ausruhen, ich möchte nicht noch für Renate da sein oder für Emil. Ich helfe so oft, oder vielleicht lebt ihr es selbst, ich bete für andere, wir beten mit anderen, aber wenn ich zu Hause komme, zu Hause ist der Ort, wo ich einfach mal privat sein kann, sozusagen. Und es ist oft ein schwerer Punkt, zu Hause das wirklich auch weiterzuleben und das zu leben. Und die Fragen, die wir uns aber stellen müssen, ist diese Person, die Person, die Gott mir gegeben hat, meine Frau, oder vielleicht auch umgekehrt bei den Frauen mein Mann, ist diese Person mir wirklich so wichtig, dass ich sage, ich möchte, dass diese Person in ihrer Beziehung zu Jesus weiterkommt. Ist dieser Mensch, den Gott in mein Leben gestellt hat, und um für sie ein Segen zu sein, sie zu inspirieren und sie zu ermutigen, der Fokus meines Herzens, wirklich der Fokus. Und ich meine damit nicht irgendwie eine Romantik, sondern sehnst du dich danach, dass Christus im Leben von deiner Frau wirklich immer mehr geformt wird, immer mehr widerspiegelt. Und wenn nicht, ist das, glaube ich, der perfekte Zeitpunkt, jetzt zu sagen, ja, ich will ein richtiger Mann sein und will das machen. Und ein Ehemann sollte seine Frau lieben, wie Christus seine Gemeinde geliebt hat. Die Heiligkeit von deiner Frau sollte das höchste Ziel sein, dein größtes Anliegen. Und ich glaube, als Ehemann haben wir die größte Möglichkeit, wirklich so Christusähnlichkeit bei unseren Frauen hervorzubringen, wie bei keiner anderen Person, weil wir mit unseren Frauen so viel Zeit verbringen, weil wir auf einer Beziehung, auf einer Ebene mit ihnen kommunizieren können, wie es in anderen Beziehungen wahrscheinlich gar nicht möglich ist, weil wir uns kennen. Also an alle Männer mal die Frage, ganz ehrlich, wann hast du das letzte Mal deine Frau gefragt, wie sie sich fühlt? Wann hast du das letzte Mal wirklich dich zu ihr gesetzt und ihr deine volle Aufmerksamkeit gegeben und gesagt, komm, schütte mal dein Herz aus und wir beten zusammen, wie geht's dir in deinem Leben mit Gott? Wie kann ich dich da weiterbringen? Wann war das letzte Mal, dass ihr zusammen gebetet habt, die Bibel gelesen habt? Wann hast du das letzte Mal die Fernbedienung weggelegt oder den Laptop und hast dir Zeit für sie genommen? Und die Frage am Ende unseres Lebens, und das ist unsere Verantwortung, die wir als Ehemänner haben, und die ist groß, wird deine Frau Gott mehr widerspiegeln, weil sie ein Leben mit dir verbracht hat oder nicht? Wirst du in der Lage sein, sie vor ihrem himmlischen Ehemann, vor Jesus, als eine wunderschöne Braut zu präsentieren? Und wir wissen, das ist nicht meine Kraft, ich bin ein absolut unperfekter Ehemann, aber ist das mein Ziel? Und will ich da auch immer wieder Vergebung erfahren von ihr, von Gott? Aber ist das mein Ziel? Will ich, dass das wirklich bei meiner Frau passiert? Und stellt euch vor, wenn wir als Männer von erlebt, wir treffen uns ja manchmal, machen zusammen Sport, manche von uns, dann haben wir mal jetzt irgendwann gegrillt im Sommer. Stellt euch mal vor, bei solchen Treffen wird es nicht nur um Fußball und Renovierungsarbeiten gehen oder um Autos, ging es letztes Mal, sondern dass wir uns einander, das ist gut, das kann auch weiterhin genau um solche Themen gehen, aber dass wir uns einander anspornen, unsere Frauen zu lieben und ihnen Gutes zu erweisen. Dass wir sagen, hier, komm, das wollen wir gemeinsam schaffen. Wäre es nicht genial, wenn Ehe bei uns nicht nur Privatsache ist, sondern wo wir immer mit einer Maske kommen müssen. Ja, es ist alles schön und ja, uns geht's gut, sondern wo wir wirklich ehrlich zueinander sein können, gerade in Zeiten, wo es schwer ist und dann füreinander einstehen können und füreinander beten können. Wäre das nicht genial? Und wenn erlebt so ein Ort wird, an dem Punkt, wo wir nicht mit unsere Probleme zu Hause lassen müssen, sondern wo wir sie wirklich mitbringen können und uns gegenseitig helfen. Und für die Frauen gilt das Gleiche. Ich kann mich in Frauens Gefühlslage vielleicht nicht so reinversetzen, aber ich glaube, die Frage gilt genauso an Frauen. Wirst du damit ringen oder ist es dein größtes Ziel, dass dein Ehemann Jesus immer ähnlicher wird? Dass er Jesus wirklich immer mehr nachfolgt? Indem du dich als sein Nachfolgepartner siehst? Wirst du ihn unterstützen, ermutigen, immer wieder die Liebe zusprechen und nicht vielleicht die vielen Fehler, die er hat, in den Fokus rücken und die immer sehen, die ganz offensichtlich sind, sondern ihn wirklich in seiner Rolle zu unterstützen? Und vielleicht eine andere Sache, wie sieht es bei unseren Kindern aus? Viele von uns haben Kinder. Wie sieht das aus? Was ist die Sehnsucht, die wir für unsere Kinder haben? Ich glaube, so ein natürlicher Elterninstinkt ist es, dass wir wollen, dass es unseren Kindern gut geht. Also, ich denke, die meisten Eltern haben das, hoffentlich, dass es unseren Kindern gut geht. Aber eine Frage, die ich wirklich nachdenkenswert finde, ist, ob wir unsere Wünsche vielleicht ein bisschen verschoben haben. Wünschen wir uns mehr, dass es unseren Kindern gut geht, dass sie in der Schule gut sind, dass sie eine gute Karriere hinlegen, dass sie einen guten Mann finden vielleicht dann auch oder eine gute Frau? Oder ist es uns wirklich wichtig, dass sie als Kinder Gottes, Gottes Charakter immer mehr widerspiegeln? Ist das unser Hauptziel für sie? Ist es nicht zu wenig, wenn sie nur erfolgreich in der Schule sind und auch wenn das toll ist, aber sollte unser Wunsch nicht noch weitergehen? Wohl wissend, dass wir nicht in der Lage sind, unsere Kinder zu kontrollieren, ob sie Jesus ein Leben mit ihm leben wollen, aber können Sie bei uns im Leben sehen, dass das wirklich unsere Sehnsucht ist für Ihr Leben und dass es selbst bei uns in unserem eigenen Leben die Sehnsucht ist? Und stellt euch vor, erlebt wer ein Ort, und das ist, wo es hingehen soll, das passiert zum Teil auch schon, wo Leute hier aus der Gemeinde sagen, ja, ich will andere Eltern daran unterstützen, deswegen mache ich sonntags hier Kinderprogramm und ich möchte, auch wenn es manchmal anstrengend ist, oder wenn die Zeit nicht immer leicht ist vielleicht, weil ich gar nicht so begabt bin, mit Kindern umzugehen. Ich möchte diese Kinder, den Eltern wirklich da unterstützen, indem ich sage, ich möchte, dass die Kinder Jesus auch schon in ihrem jungen Alter wirklich mit kennenlernen dürfen. Oder wenn Studenten sagen, ich passe mal auf die Eltern von Kindern auf und damit sie wirklich dann eine schöne Zeit in ihrer Ehe mal miteinander verbringen können und einfach mal Zeit haben, miteinander zu reden. Wäre das nicht genial? Und im Hebräerbrief heißt es, spornt euch ein gegenseitig zu einer solchen Liebe an und zu solchen guten Taten. Das ist konkrete Nachfolge von Jesus. Jesus, und das ist das Evangelium, was wir vielleicht schon so oft gehört haben, aber was man nicht oft genug hören kann, dass wir jeden Sonntag sagen, Jesus hat wirklich alle seine Freiheiten, seine Rechte, sein Recht zu sagen, nee, ich mach's mir in meiner himmlischen Couch jetzt mal bequem, hat er alles aufgegeben, um uns wirklich zu dienen, weil er keinen größeren Wunsch hatte, uns ihm ähnlicher zu werden, weil das das Beste, uns ihm ähnlich werden zu lassen, weil es das Beste für uns ist. Und je mehr wir das verstehen, glaube ich, was Jesus, ja, was für eine Liebe und er für uns hat, desto mehr werden wir, glaube ich, befähigt werden und in der Lage sein, auch wirklich andere so zu lieben. Und wenn wir einander helfen wollen, Jesus konsequent nachzufolgen, dann muss das, glaube ich, in unseren Familien stattfinden, wie ich gerade gesagt habe, aber es muss auch in unseren Freundschaften passieren. Ich glaube, viele von uns haben hierbei erlebt oder vielleicht außerhalb Leute, mit denen man ganz gut klarkommt. Vielleicht die gleichen Hobbys haben, die man mag, die ähnlich von der Persönlichkeit sind und Leute, die man vielleicht auch mal zum Geburtstag einladen würde oder die man mal zu einem Filmabend oder so einlädt. Wonach sehen wir uns in dem Leben von diesen Leuten? Ich fange mal gar nicht mit den schwierigen Leuten an, sondern mit den Leuten. Wonach sehne ich mich? Oft geschieht es, und das sehe ich bei mir, das ist jetzt kein Vorwurf oder so, sondern das sehe ich bei mir selbst, dass ich glücklicher darüber bin, über diese natürlichen Kontakte, über diese Freundschaft, dass ich sie nicht aufs Spiel setzen will, indem ich zu religiös werde in Gesprächen. Da gibt es vielleicht ein paar Kumpels, mit denen gucke ich gerne Fußball, aber über Jesus zu reden, wirkt irgendwie befremdlich oder auch ein bisschen peinlich, obwohl der andere ja auch Christ ist. Aber ich glaube, es ist ein Riesenunterschied dazwischen, einfach einen christlichen Freund zu haben oder eine christliche Freundin zu haben oder zu sagen, ich habe eine christliche, ich nenne es mal Nachfolgebeziehung oder Jüngerschaftsbeziehung. Aber fehlt nicht in einer christlichen Freundschaft etwas, wenn das nicht unser Ziel ist, dass wir uns vorstellen und wünschen, dass der andere Jesus mehr nachfolgen kann? Fehlt da nicht etwas in so einer Freundschaft? Und wie wäre es, wenn sich Leute zusammensetzen und sich von ihren Voraussetzungen auf der Arbeit erzählen, wenn sie dafür einander beten, mit Jesus das Ziel, Jesus konsequent nachzufolgen, wenn sich Mütter treffen würden, um sich gegenseitig zu ermutigen und weiterzubringen und sagen, ey, ich finde es gerade echt schwer mit meinen Kindern oder ich weiß nicht, wie es mir geht, aber wir reden nicht einfach nur, oh ja, er kann jetzt laufen oder er ist jetzt in die Schule gekommen, sondern wir reden, ja, wie kann ich in meinem Alltag, wo es echt manchmal super schwierig ist, Jesus nachzufolgen oder Zeiten zu finden, die ich mit Jesus habe, wie können wir uns gegenseitig helfen, ja, da weiterzubringen? Wie können wir füreinander beten? Und ich glaube, ein guter Punkt, den wir bei erlebt haben, sind unsere Kleingruppen. Da passiert das sicherlich nicht in Perfektion, aber Kleingruppen sind der Ort, wo wir sagen, wir wollen wirklich so ein Leben miteinander leben. Wir wollen uns einmal die Woche treffen, das ist, oder alle zwei Wochen im Moment, das ist noch nicht die Welt, aber wir wollen wirklich füreinander da sein, wir wollen gemeinsam den Glauben Erfahrungen austauschen, wir wollen gemeinsam lernen, was es bedeutet, Christ zu sein, und wir wollen uns gegenseitig unterstützen, füreinander da sein und füreinander beten, wenn es einem schlecht geht, wenn es einem gut geht. Und das ist alles, was ich jetzt sage, das ist ein Prozess, dahin wollen wir. Und das läuft alles noch nicht. Und das, wenn ihr in der Kleingruppe seid, werdet ihr sehen, in meiner ist noch nicht alles perfekt, aber es ist cool, ich liebe es. Und wenn ihr noch keine Kleingruppe habt, aber ihr seid, sagt, ich bin ein Teil von erlebt, dann kann ich euch echt ermutigen, zu sagen, ja, kommt in eine Kleingruppe und nehmt diesen verbindlichen Rahmen wirklich an und helft dabei, dass andere wirklich weiterkommen in ihrer Nachfolge. Im Text von Hebräer 10 schreibt der Autor dann weiter, dass sich einige abgewöhnt haben, zu den Versammlungen zu kommen, den Zusammenkünften. Und ich glaube, das kennen wir von uns, man hat oft andere Sachen, warum man nicht zum Gottesdienst kommt. Das ist kein modernes Problem, das gab es anscheinend auch schon vor 2000 Jahren. Aber was er schreibt, das schreibt er nicht einfach so, hier, guck mal, das ist schlecht, sondern er sagt das als Begründung dafür, wenn ihr das wirklich leben wollt, wenn ihr auch das Leben mit Jesus leben wollt, dann geht es konkret mit anderen Menschen und dann geht es nicht, wenn ich im Bett liege und nicht komme, sondern ich brauche den Kontakt mit anderen Menschen. Wie gesagt, ich kann nicht abstrakt irgendjemanden lieben. Aber ich habe mich gefragt, das klingt ja alles ziemlich genial und vielleicht denkt ihr jetzt auch, ja, es klingt cool, es ist so ein Utopia. Ich glaube, wir werden das auch nie in Perfektion hier erleben, aber ich fände es wirklich genial, wenn das so passieren würde. Aber ich habe mich gefragt, woran hakt es denn, dass es oft nicht so der Fall ist? Woran hakt es bei mir in der Familie, in meinen Freundschaften, woran hakt es hierbei erlebt? Und ich glaube, ein Aspekt an einander helfen ist für uns oft sehr unangenehm. Nämlich der Teil, dass einander helfen auch bedeutet, dass ich Hilfe brauche. Dass nicht nur ich die Aufgabe habe, anderen zu lieben, was ja schon herausfordernd ist, sondern dass auch ich die Hilfe von anderen nötig habe. Und ganz ehrlich, das ist eigentlich etwas, was ich nicht will. Mir einzugestehen, dass ich die Hilfe von anderen brauche. Vielleicht ist es auch so ein Männerding, ich weiß es nicht, vielleicht aber auch nicht. Ich glaube, vielleicht steckt es bei uns drin. Vielleicht lasse ich mir noch von ein paar Leuten, wo ich sage, ja, das sind von diesen zwei Pastoren, die ich da mal erzählt habe, von denen lasse ich vielleicht noch reinreden, aber von anderen, ach, können die mich denn weiterbringen? Also guck dir doch das Leben von denen an. Also ganz so denke ich nicht. Aber ich will die gar nicht an mich ranlassen. Sich wirklich einzugestehen, dass ich Hilfe von anderen brauche, das ist schwer. Und was mich oft davon abhält, und vielleicht kennt ihr das auch, das ist mein eigener Stolz. Dass ich nicht eingestehen will, dass ich wirklich Hilfe brauche. Ich bin zu stolz, das wirklich einzugestehen. Mir von anderen helfen zu lassen. Ich will sagen, ich habe das selbst im Griff. Und ich will auch Dinge, die ich weiß, die laufen nicht gut in meinem Leben, die will ich selbst packen. Ich will selbst Jesus mehr nachfolgen. Ich will bestimmte Dinge, Sünde, die will ich selbst bekämpfen. Ich will, dass ich das hinkriege. Und nachher sagen, guck mal, Tobias, war ganz gut. Und ich glaube, es ist der erste Weg, um es wirklich einzugestehen, ist wirklich zu sagen, es ist nicht meine Kraft oder meine Stärke oder mein Können, dass es wirklich gelingt, sondern es klappt nur aus der Kraft des Heiligen Geistes und zusammen mit anderen. Ich brauche die anderen. Das ist der Anfang zu wirklicher Veränderung, wenn ich mir das eingestehe, dass ich hilfsbedürftig bin, dass ich absolut sündig bin, viel mehr, als ich es mir nur jemals vorgestellt habe. Aber genau an dem Punkt fängt Nachfolge und fängt Veränderung an. Indem ich mich anderen anvertraue, meine Schwachheit offenlege, meine Sünde zeige, sie ans Licht bringe und gemeinsam mit anderen dagegen kämpfe. Und das muss nicht mit allen Personen in der Gemeinde passieren. Und ich glaube, das wäre auch nicht gut, wenn wir allen Personen unsere tiefsten Abgründe, das will ich gar nicht sagen. Aber ich glaube, für jeden von uns ist es wichtig, eine Person zu haben oder Personen zu haben, die, so wie ich es am Anfang beschrieben habe, die in unser Leben reinreden dürfen und uns schwierige Fragen stellen können. Und das ist schwierig, vielleicht widersprecht ihr mir, aber denkt mal darüber nach. Und wäre es nicht genial, diese Vorstellung, wohin soll er lebt führen, dass wenn wir in 10 Jahren hier zurück auf diese Gemeinde gucken und dass er lebt so eine Gemeinde ist, wo die Leute, wo wir nicht irgendwie Masken tragen müssen von scheinbarer Freundlichkeit, uns geht alles gut, sondern wo wir wirklich ehrlich mit unseren Herausforderungen miteinander umgehen können, wo wir ehrlich uns mit Sünden umgehen können und uns gegenseitig tatkräftig durch Hilfe oder durch Gebet unterstützen. Und stellt euch vor, wie das aussieht, wenn zum Beispiel einer leidet, wenn ein Angehöriger krank ist, wenn man selbst krank ist. Dass die anderen sagen, mir ist es wichtig, wie es dieser Person geht, ich will für sie da sein, ich will ihr helfen, vielleicht fahre ich sie mal mit dem Auto, vielleicht ist es auch nur, ich frage nach, wie es ihr geht und ich will sie unterstützen. Das wäre genial, wenn wir das erleben würden, hier immer mehr. Und die letzte Aufforderung in diesem Text aus dem Hebräerbrief ist, wir sollen einander ermutigen, wie ihr selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Wir sollen uns einander ermutigen. Wie leicht ist es, ich kenne das aus meinem Leben, an Gott zu zweifeln im Alltag. Nicht immer ist der Glaube so, yay, Jesus, ich will alles mit dir erleben, sondern manchmal ist es einfach schwer im Alltag. Es ist einfach viel los, vielleicht in der Familie, vielleicht auf der Arbeit oder was auch immer die Gründe sind. Es ist einfach viel los. Und wie der Text im Hebräerbrief sagt, wir sollen einander ermutigen. Ermutigen, dass wir einander weiterbringen. Ich habe das Zitat schon mal in einer Predigt hier genannt von Bonhoeffer. Bonhoeffer war ein Pastor zu zweit des Zweiten Weltkriegs. Und er hat einen Satz gesagt, der mir echt hängen geblieben ist. Er hat gesagt, der Christus im anderen ist immer größer als der Christus in mir. Und was er damit sagen will, ist, in mir selbst ist manchmal mein Glaube Jesus nicht so groß. Aber im anderen, wenn der mich ermutigt und sagt, hier, das ist Jesus' Versprechung an dich. Er liebt dich, er lässt dich nicht alleine, das gilt für immer. Dann ist er in dem anderen viel größer. Und deswegen brauchen wir den anderen, der uns ermutigt und weiterbringt. Ich schaffe das nicht allein. Und wir haben in dem Gebetstreffen diese Woche noch darüber gesprochen, wenn man in die Nachrichten guckt, dann geht vieles drunter und drüber. Und vielleicht macht das manchen von uns auch Angst, was jetzt alles passiert. Manchen macht es vielleicht auch keine Angst und das ist gut. Aber manchen macht es Angst. Und was Jesus sagt ist, und dieser letzte Teil des Textes, dass Jesus irgendwann wiederkommen wird und dass es normal ist. Es soll uns nicht überraschen, dass in der Welt nicht alles super ist, sondern dass die Dinge vielleicht sogar noch schlimmer werden. Ich weiß nicht, wann Jesus wiederkommen wird, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall sollen uns diese Sachen nicht überraschen, aber sie können uns trotzdem Angst machen. Aber deswegen brauchen wir andere, die uns ermutigen, die sagen, ja, das ist schwierig gerade, aber Gott hat alles in seiner Hand. Und es gibt nichts, keine Situation, egal der nächste Terroranschlag oder was auch immer es ist, es gibt keine Situation, die ihn irgendwie überrascht oder ihn überfordert. Und ich weiß, wir leben das, habe ich gerade schon gesagt, nicht in Perfektion hier, aber ich wünsche mir für erlebt, dass wir das Stück für Stück immer mehr hier erleben. Und wenn du Teil davon bist oder Teil davon wirst, von erlebt, dass du dazu beitragen kannst und gleichzeitig auch super viel davon erleben darfst, für dich selbst, dich weiterbringen, dass es dich weiterbringt. Und wenn wir anfangen, uns anderen zu öffnen, egal ob wir an ihnen etwas Tolles sehen oder nicht, wenn wir anfangen, unseren Stolz beiseite legen und bereit sind, anderen unser Leben hier hineinreden zu lassen, dann glaube ich, dann fängt das an. Und Der Weg dahin ist, glaube ich, dass wir immer mehr wirklich von Jesu Liebe und Dienst für uns ergriffen werden, sodass wir diesen Wunsch immer mehr in uns erleben, dass wir sagen, alle Leute in meinem Umfeld, ich möchte mit meinen schwachen Möglichkeiten, mit meinen, so wie ich bin, möchte dazu beitragen, dass sie Jesus mehr widerspiegeln, weil Jesus alles für mich gegeben hat und genauso für den anderen alles gegeben hat. Das ist es, wo Lebt hingehen soll, zu einer Gemeinde, die einander hilft, Jesus konsequent nachzufolgen. Und wenn du dir ein brennendes Herz für Jesus wünschst, wenn du ihn erleben willst, wenn du sagst, ja, ich möchte mehr mit ihm erleben, dann kann ich dir sagen, dann brauchst du andere Christen, dann musst du dich auf sie einlassen. Denn dann kommst du an ihn nicht vorbei, denn deine eigene Beziehung zu Jesus ist wichtig, aber wenn du Gottes Herzschlag spüren willst, dann wirst du sehen, dass sein Herz für Gemeinde, für Gemeinschaft von Christen schlägt. Denn sein Herz brennt für Beziehung, für Gemeinde und er sagt, das ist meine Braut. Das ist das Wichtigste und das ist sein Herz. Und wenn du Gottes Herz erleben willst, wenn du sagst, mein Glaubensleben, das ist dröge, dröge ist ein altes Wort, das ist langweilig. Ich weiß nicht, wo Gott ist, wie Gott ist. Ich möchte mehr mit ihm erleben. Dann sage ich dir einen Schritt, wie du das tun kannst. Das ist deine eigene Beziehung, das ist super wichtig, aber lass dich ein, wirklich mit anderen Christen Jesus konsequent nachzufolgen. Amen.